Herzlich willkommen zum neuen Podcast, zur Pilotfolge von Zusammenhalten, Spinnenweben und Löwenzähmen. Was Zusammenhalten mit Spinnen und Löwen zu tun hat, das klären wir gleich. Erst einmal möchte ich meine beiden Gäste heute begrüßen. Ich begrüße hier im Domforum auf der Bühne in Köln Indra Ghosh. Indra Ghosh ist Physiker und hat die erfolgreichste Petition aller Zeiten, Wehrhafte Demokratie, Höcke stoppen, gestartet. Schön, dass Sie aus Düsseldorf kommen konnten. Herzlich willkommen, Indra Ghosh.
Dankeschön.
Das ist ein Live-Podcast. Sie hören, dass Publikum da ist. Zum anderen begrüße ich Professor Heribert Prantl, lange Jahre Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung, heute Kolumnist und Autor, außerdem Honorarprofessor für Rechtswissenschaft an der Universität Bielefeld. Herzlich willkommen, Heribert Prantl.
Ich grüße Sie.
Heribert Prantl, Sie sind uns zugeschaltet. Von wo denn? Wo sind Sie gerade? Da. Wo sind Sie gerade?
Ich sitze gerade wie immer an meinem Schreibtisch.
Und der Schreibtisch steht in Regensburg.
Der Schreibtisch steht in Berlin.
In Berlin.
Ach so.
Dieser Podcast heißt Zusammenhalten, Spinnenweben und Löwenzähmen. Dieses Bild von den Spinnen und den Löwen, das habe ich gefunden, als ich über das Zusammenhalten nachgedacht und recherchiert hatte. Ich wollte besser verstehen, was Zusammenhalten eigentlich genau ist, wie es geht, was es braucht und auch, was es bewirkt. Und bei dieser Suche bin ich auf ein äthiopisches Sprichwort gestoßen. Wenn viele Spinnen weben, können Sie Löwen zähmen, heißt es. Mich hat dieses Bild sofort angefixt. Ich habe sofort diese webenden Spinnen mit ihren raffinierten Netzen gesehen, wie sie einen Löwen einspinnen und unschädlich machen. Und ich wusste, das sind die Geschichten, die uns fehlen. Geschichten, die uns kleinen einzelnen Spinnen deutlich machen, wenn wir zusammen Spinnenweben, dann erledigen wir eben ganze Löwen. Solche Geschichten gibt es und ich bin der Überzeugung, viel häufiger als uns klar ist, wir müssen sie uns nur erzählen. Und eine solche Geschichte erzählen wir heute zusammen mit unseren beiden Gästen, Heribert Prantl und Indra Ghosh. Der Löwe in dieser Geschichte, um das vorwegzunehmen, ist noch nicht ganz erlegt. Aber die Spinnen, das werden Sie hören, haben schon mal gemerkt, dass sie Power haben. Und bevor wir in die Geschichte einsteigen, noch ein Satz darum, warum wir diesen Podcast machen wollen, heute, jetzt, hier. Im Januar sind viele Menschen wach geworden. Die Recherchen der Kollegen von Korrektiv über das Treffen von Rechtsextremen und Feinden der Demokratie und ihren Plänen, Stichwort Deportation, euphemistisch Remigration, hat viele Menschen begreifen lassen, wie groß die Gefahr jetzt schon ist. Endlich, habe ich gedacht. Aber besser jetzt als nie. Fast 4 Millionen Menschen sind seit diesen Recherchen auf die Straße gegangen. Das ist wunderbar. Aber den allermeisten Menschen ist klar, demonstrieren und merken, wie viele wir sind, das ist gut. Aber um die reale Gefahr, in der wir uns befinden, abzuwenden, reicht es nicht. Nur was tun? Mir haben so viele Menschen die Frage gestellt, was kann ich denn schon tun? Wir können doch alle gar nichts tun. Das passiert doch so, ist doch egal, was wir tun. Und ich habe immer gedacht, nein, es ist nicht egal, was wir tun. Und deswegen ist das hier, dieser Podcast, unsere Antwort, die vom Domforum und auch meine. Es ist der Versuch, Inspiration und Ermutigung und Geschichten und Vorbilder zu geben. Denn das kann ein Podcast. Here we are. Spinnenweben und Löwenzähmen. Auf in die Pilotfolge, zusammenhalten über die erfolgreichste Petition aller Zeiten, Björn Höcke und die wehrhafte Demokratie. Und Sie werden merken, dass die vielen Spinnen, die Löwenzähmen, besonders schön zu dieser Geschichte passen. Indra Ghosh, es ist November 1923. Sie lesen Süddeutsche Zeitung, stoßen auf einen Kommentar von Heribert Prantl über Artikel 18 des Grundgesetzes, der es erlaubt, Verfassungsfeinden ihre Grundrechte zu entziehen. Im Kommentar fordert Herbert Brandt diesen Paragraphen auf den Faschisten und AfD-Politiker Björn Höcke anzuwenden. Wissen Sie noch, was Sie beim Lesen gedacht haben?
Ja, das weiß ich noch, Frau Krumm. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne.
Ich bin wirklich sehr glücklich auch darüber, hier auf Sie zu treffen, Herr Herbert Brandt. Das freut mich ganz besonders. ich habe gedacht, das ist, also erstens, der Artikel 18 war mir tatsächlich nicht bekannt, wie wahrscheinlich sehr vielen Menschen. Ich bin kein Jurist. Und ich habe gedacht, das ist eine sehr gute Idee. Eine sehr gute und eine sehr gezielte Maßnahme gegen, ja, zum Beispiel Herrn Höcke als prominenten Vertreter des Flügels vorzugehen.
Also, da kommen jetzt die Spinnen ins Spiel. Die eine Spinne hat ihre Expertise, hat eine Idee und veröffentlicht sie. Ja. Und die andere Spinne liest das und denkt, das ist mal eine richtig gute Idee. Wie schnell war der Gedanke da, nicht nur da zu sitzen und zu denken, ha, gute Idee, sondern zu sagen, das reicht ja nicht, dass ich das gut finde, die Idee, sondern ich will da was mitmachen.
Das ging sehr schnell. Das war vielleicht eine halbe Stunde.
Okay. immer noch beim Frühstück, immer noch beim Zeitunglesen?
Nee, das war nachmittags. Die Zeitung ging auch erst am Nachmittag auf. Das weiß ich nicht, das war ein Samstagnachmittag. Ich saß da, habe das gelesen, habe gedacht, das ist eine sehr, sehr gute Idee. Ich hatte früher schon mal Petitionen gestartet, von daher das Verfahren war mir klar. Ich musste natürlich recherchieren, gibt es was Ähnliches schon? Und ich habe mir vorher auch noch mal den Podcast von Frau Lebe-Wolf auf Zeit Online angehört, weil der natürlich mehr ins Detail gehen kann, als es jetzt die Kolumne von Herrn Prantl in dem Fall konnte. Und dann habe ich mit meiner Mutter telefoniert und habe gesagt, liest du das mal durch? Ich finde, das ist eine super Idee, weil mein eigentlicher Plan war das eigentlich mit meiner Mutter zusammen zu machen, weil sie auch sehr engagiert ist.
Ihre Mutter ist eine interessante Frau. Die hat nämlich nach dem Krieg gesagt, also, ich heirate keinen Deutschen.
Richtig. Das war eine ganz bewusste Entscheidung. Weil sie hat immer die Befürchtung gehabt, wenn sie sich, ich sag mal, in Anführungszeichen mit einem Deutschen einlässt, da weiß ich nicht, was da an Vergangenheit mitschwingt. Und daher kam die bewusste Entscheidung, sich nicht einen deutschen Mann zu suchen.
Ihre Mutter hat Ihnen einen indischen Vater gesucht.
Richtig. Genau.
Ich finde das eine krasse Entscheidung zu sagen, also ein Deutscher, da weiß ich ja nicht, wie viel Nazi da drin ist, kommt einfach nicht in Frage. Also von daher verstehe ich, dass Sie als erstes sagen, das will ich mit meiner Mutter zusammen machen.
Ja, absolut. Absolut. Also da war sie auch sofort, hat gesagt, ja, das ist eine gute Sache. Ne?
Ist eine gute Sache. Sie haben es dann alleine gemacht. Und Sie haben das, also ich habe, als ich das erste Mal Sie in Dragosch suchen gegangen bin, habe ich sie auf LinkedIn gefunden und habe, das ist ja ein berufliches Netzwerk, und habe sofort die Kommentare gesehen. Ich habe gesehen, dass Sie da Ihre Petition gepostet haben und ich habe die Kommentare gesehen. Wie war das denn, sich beruflich mit der Petition zu outen?
Naja, also das eine ist LinkedIn, das andere ist das wirkliche berufliche Umfeld. Ne? Auf LinkedIn, ja, da kamen ein paar Kommentare, die haben mich jetzt aber nicht weiter angefochten, sage ich mal. Klar, damit sowas muss man rechnen. Im direkten beruflichen Umfeld war es sehr, sehr positiv. Also gerade nachdem jetzt im Januar ja dann die Zahlen deutlich hochgehen der Unterschriften, habe ich sehr viel positive Rückmeldung bekommen, sowohl von Kolleginnen als auch von Kunden zum Beispiel. Wir sind ein Dienstleister und ich habe halt viele externe Kunden. Ganz tolle Reaktionen. Also überhaupt keine negativen Reaktionen.
Das heißt, können Sie an dieser Stelle Menschen ermutigen? Weil viele Menschen machen sowas nicht, weil sie denken, oh, wer weiß, nachher haben die meine Adresse und dann bekomme ich, oder meine Kinder bekommen irgendwie böse Post oder so. Also können Sie Menschen ermutigen, das zu tun?
Ja, so ein bisschen Einschränkungen. Also ich hätte zum Beispiel meine Adresse nicht weitergegeben, einfach auch, um meine Kinder zu schützen und vielleicht auch zum Teil nicht. Man weiß es ja nie. Also nach dem Attentat auf Herrn Lübcke für eine Äußerung, die absolut gerechtfertigt war, denke ich, darf man da durchaus vorsichtig sein. Muss man also. Auch die Leute, die mich bei WEAC betreut haben, die haben auch gesagt, lieber vorsichtig. Also dementsprechend wurde zum Beispiel auch die Übergabe in Berlin nicht groß gemacht, sondern wirklich nur im kleinen Rahmen, in Anführungsstrichen, durchgeführt. Ne?
Also Ermutigung ja, mit Obacht. Mit
Bedacht.
Mit Bedacht. Genau. Herbert Prantl, wenn in Dragosch an einem Samstagnachmittag in Düsseldorf in der Süddeutschen lesen kann, dass Sie einen Kommentar über Artikel 18 geschrieben haben, dann müssen Sie ja im November 23 irgendwo gesessen haben und diesen Kommentar geschrieben haben. Warum haben Sie dieses Fass aufgemacht?
Jetzt muss ich mich anstrengen, es zu verstehen. Die Akustik ist sehr schlecht. Oh, könnten Sie den letzten Satz noch mal sagen?
Ja, Entschuldigung. Warum haben Sie im November 23 dieses Fass aufgemacht mit diesem Kommentar? Ihnen muss ja klar gewesen sein, dass wenn Sie den Artikel 18 und Björn auf Björn Höcke angewandt ins Spiel bringen, dass Sie ein großes Fass aufmachen.
Ich dachte mir gar nicht, dass das Fass so groß ist. Ich dachte mir, es sei ein relativ gut handhabbares Instrument. Wir reden ja sehr viel und haben sehr viel geredet vom Parteienverbot nach Artikel 21 Absatz 2. Und alle Juristen und alle Politiker haben immer wieder gesagt, es sei unendlich schwer durchzusetzen, es dauere unendlich lange. Und dann dachte ich mir, gibt es denn sowas wie ein kleines Parteiverbot? Und wenn man im Grundgesetz blättert, entdeckt man plötzlich mit großen Augen diesen Artikel 18. Den Artikel 18, der die Grundrechtsverwirkung beinhaltet. Und wenn man dann nachliest, und das habe ich gemacht, in den Protokollen des Parlamentarischen Rates, dann liest man ganz schnell, für wie wichtig die Mütter und Väter des Grundgesetzes diesen Artikel 18, diese Grundrechtsverwirkung genommen haben. Und wenn wir einen der ganz Großen zitieren möchten, nämlich Carlo Schmitt hat ganz deutlich und ganz eindringlich gesagt, der Verfassungsstaat darf sich nicht in die Hände seiner Zerstörer begeben. Und das ist der Auftrag, den uns die Mütter und Väter des Grundgesetzes gegeben haben. Und ich dachte mir, jetzt ist es angesichts dieser Stärke der AfD. Die AfD liegt in Thüringen und in ostdeutschen Bundesländern bei Zahlen wie zuletzt die NSDAP bei der letzten Freien Reichstagswahl. Sind ungeheuer starke Zahlen. Es gilt jetzt tatsächlich, das Grundgesetz zu verteidigen und den Auftrag zu verwirklichen, den Carlo Schmitt und seine Mitkämpferinnen und Mitkämpfer uns mitgegeben haben. Und ich dachte mir, der Artikel 18 muss aktiviert werden. Und es war wirklich ein Fest für mich, eine ganz große Freude, dass Indra Ghosh das umgesetzt hat. Und manchmal sagt man ja, die Juristen, die reden und schreiben so kompliziert. Und es war ganz offensichtlich so, dass ich nicht kompliziert geschrieben habe, dass man es verstanden hat, worum es geht. Und nochmal, Carlo Schmitt hat gesagt, was steckt hinter diesem Artikel 18? Man muss die politischen Freiheiten denen versagen, die nichts anderes wollen, als mit Hilfe der Grundrechte den Geist dieser Verfassung zu benagen und dem Geist der Verfassung das Lebenslicht auszublasen. Dagegen ist der Artikel 18 da. Man kann durch das Bundesverfassungsgericht mit diesem Artikel einem Neonazi das aktive und passive Wahlrecht entziehen lassen. Das heißt also, dieser Björn Höcke kann dann nicht mehr gewählt werden, schon gar nicht zum Ministerpräsidenten in Thüringen. Und dass so ungeheuer viele Menschen sich dahinter gestellt haben, dass über 1,5 Millionen dafür demonstriert haben, es ist ein ganz wunderbares Exempel für wehrhafte Demokratie und ein Beispiel für eine Politik, die mehr demokratisches Selbstbewusstsein zeigen muss.
Unbedingt. Ich habe mich gefragt, also Sie haben gerade die Mütter und Väter der Verfassung zitiert und die haben den Artikel 18 ja aufgrund der Weimarer Geschichte geschrieben. Und einerseits haben die Mütter und Väter der Verfassung uns ja wirklich historisch weltweit einmalige Rechte gegeben. Noch nie haben Menschen so viele individuelle Rechte gehabt, wie wir in unserer Verfassung haben. Und trotzdem haben sie den Artikel 18 da reingeschrieben. Ich würde da gerne noch mal ganz kurz dabei bleiben, damit wir noch besser verstehen, warum das so wichtig ist, dass wir dieses Instrument nicht nur haben, sondern auch einsetzen. War das wieder nicht zu verstehen?
Nein, ich habe es. Also, habe bloß geschaut, ob Indra Gorscher als erster antwortet oder ob ich antworten soll.
Ja, ich antworte. Frau Sieger Prantl?
Es ist natürlich schon so. Es ist schon so, dass all die wesentlichen Rechte, die das Grundgesetz gibt, Lehre aus den Erfahrungen der Weimarer Zeit war. Man wollte nie wieder, dass Antidemokraten die demokratische Substanz wegräumen können. Und sowohl den Artikel 1, den großen, großartigen, grandiosen Artikel 1, muss man vor diesem Hintergrund verstehen, die Würde des Menschen ist unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist oberstes Ziel aller staatlichen Gewalt. Und wenn eine Partei, wenn einer, ein Neonazi, wenn ein Rechtsextremist dies nicht tut, wenn er diesen Grundrechtsartikel, diesen obersten Artikel, dieses Fundament der Verfassung mit Füßen tritt, wenn er Vorschläge propagiert, wie wir sie alle hören mussten, dass die Migranten ausgewiesen werden sollen, dann muss man mit all den Mitteln, die das Grundgesetz zur Verfügung stellt, dagegen antreten. Und zu diesen Mitteln gehört einfach der, wie ich meine, gar nicht so komplizierte Artikel 18, die Entziehung, die Verwirkung der Grundrechte. Dass die Politik da so zögerlich ist, verstehe ich nicht. Ich werfe der Politik vor, der demokratischen Politik, dass sie zu kleinmütig ist, dass sie zu verzagt ist, dass sie zu ängstlich ist, dass sie zu weinerlich ist. Und mir hat deswegen die Initiative von Indra Ghosh so unendlich gut gefallen, weil die Bürgerinnen und Bürger gezeigt haben, dass sie demokratisches Selbstbewusstsein haben, dass sie sich etwas trauen, dass sie stolz sind auf diese Verfassung. Und diesen Stolz, den mögen doch bitte die Politiker auch zeigen.
Ja.
Indra Ghosh, Sie wollten auch antworten.
Ich kann dem nur wenig hinzufügen. Ich denke, das war allumfassend. Also ja, es sind natürlich die historischen Erfahrungen aus der Weimarer Republik, die halt, und das habe ich auch im Januar in Berlin gesagt, es war keine Machtübernahme der Nazis damals, es war eine legale Machtübergabe. Und genau um das nicht noch einmal passieren zu lassen, sind diese Artikel im Grundgesetz drin.
Ich frage nochmal Herr Herbert Prantl, mit so Petitionen ist das so eine Sache. Als Sie das zuerst mitbekommen haben, was haben Sie gedacht, was mit dieser Petition passiert? Haben Sie gedacht, dass es so eine Kraft entfaltet?
Ich habe gehofft, dass es eine solche Kraft entfaltet, weil ich das Gefühl hatte, dass die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger von dieser Ängstlichkeit der Politik oder fast aller Politikerinnen und Politiker schrecklich enttäuscht sind. Dass es dann eine solche Wirkung entfaltet, war dann trotzdem eine Überraschung, dass nicht nur in den großen Städten, sondern auch in den Kleinstädten, selbst in den Dörfern, Demos stattgefunden haben, dass sich die Leute mit Plakaten hingestellt haben. Das war schon sensationell. Es waren die größten Kundgebungen, die es in dieser Republik je gegeben hat. Und das ist wirklich ein Anlass zum Stolz und ein Anlass für die Politik, doch darüber nachzudenken, ob diese Zurückhaltung, die man bislang gezeigt hat, und man tut so, als ob es ja Demokratie sei, die AfD einfach gewähren zu lassen und jemand wie diese Neonazis wie Herrn Höcke und Co. einfach schalten und walten zu lassen. Demokratie ist aber, und das ist ganz wichtig in dem Zusammenhang, Demokratie ist mehr als eine Abstimmungsprozedur. Demokratie, es ist nicht dann Demokratie verwirklicht, wenn so eine Partei gewählt wird und so ein Neonazi gewählt wird, weil Demokratie ist eine Wertegemeinschaft. Und diese Werte sind wichtig. Man kann nicht einfach sagen, es ist ein arithmetisches Abzählen und wenn der Höcke halt dann 35% hat, dann hat er halt in Gottes Namen 35%. Nein, es ist tatsächlich so, dass, und auch das gehört zum Grundgesetz, die Substanz des Grundgesetzes, die Menschenwürde, ist unabänderlich. Wir reden von Ewigkeitsgrundrechten. Und das heißt, die stehen nicht unter dem Vorbehalt, die substanziellen Grundrechte, die Menschenwürde steht nicht unter dem Vorbehalt von 30 oder 35% bei einer Landtagswahl. Diese Menschenwürde ist immer, immer und ewig, so haben es die Mütter und Väter des Grundgesetzes formuliert, ist immer und ewig garantiert. Und wenn jemand sie mit Füßen tritt, wenn jemand sie beseitigen will, dann muss man die Mittel anwenden, die das Grundgesetz zur Verfügung gestellt hat.
Die Übergabe der... Gerne, klatschen Sie gerne. Die Übergabe der Petition war am 1. Februar. Und fairerweise, finde ich, muss man den Game Changer noch ins Spiel bringen. Denn das war zwar eine sehr gute Idee, die man greifen kann, die eingeschränkt ist, die nicht das ganz große Parteienverbot ist, aber Mitte Januar gab es Artikel von Korrektiv. Die Kollegen von Korrektiv waren auf einem Treffen von Rechtsextremen in Berlin. Und diese Veröffentlichungen haben auf einmal gemacht, das, was wir eigentlich alle wissen. Eigentlich wissen wir alle, wie gefährlich das ist, was da passiert. Und auf einmal war mir, als würden es die Menschen endlich begreifen. Also nicht nur hören, es rauscht an ihnen vorbei, sie wissen das. Und trotzdem liegt wie so Mehltau über den Menschen. Sie hören es, aber sie handeln nicht adäquat. Sie tun nicht das, was man jetzt, wenn man das hört, wenn man denkt, okay, da ist ein Kind auf der Straße, also laufe ich da hin und hebe es auf. Sie sehen ein Kind auf der Straße und sie gehen dran vorbei. Ich habe mich immer gefragt, warum? Und auf einmal gab es diese Recherchen von Korrektiv und auf einmal werden alle wach und sagen, oh, da liegt ein Kind auf der Straße. An Sie beide die Frage, Herbert Frantl vielleicht zuerst. Was war mit diesen Recherchen von Korrektiv, dass die Menschen auf einmal wach geworden sind?
Weil diese Recherche Ergebnisse erbracht hat und Befürchtungen, die man sich in der Drastizität nie hat vorstellen wollen, dass tatsächlich gesagt wird, wir schaffen die Menschen aus, die Menschen mit migrantischen Wurzeln haben hier kein Bleiberecht. Das war für ganz viele, unabhängig davon, wo sie parteipolitisch stehen, so ungeheuerlich, dass sie sagen, da müssen wir unmittelbar reagieren. Wir müssen zeigen, dass die Menschen, dass die Neonazis mit dieser Ansicht nicht in der Mehrheit sind, dass wir die anderen und wir die Mehrheit sind, dass wir so etwas zu verhindern wissen. Und die Bürgerinnen und Bürger haben bis dahin eigentlich immer von den demokratischen Parteien nur gehört, was zur Bekämpfung der Antidemokraten angeblich alles nicht geht. Das Verbotsverfahren, kein Grundrechtsentzug nach Artikel 18. Und die Menschen wollten in diesem Schock vor diesen Ankündigungen einfach zeigen, dass sie nicht bereit sind, so etwas einfach geschehen zu lassen und einfach hinzunehmen und mit dem Gleichmut, mit dem es trotz aller Kritik, die Politik auch geäußert hat, aber ohne irgendetwas zu tun, ohne es so hinzunehmen. Und dieser Schock, glaube ich, hat nachhaltig gewirkt und er wirkt immer noch. Und er hat die Menschen nicht nur für ein paar Stunden auf die Straßen und Plätze getrieben, sondern dauerhaft sensibel gemacht für die Gefährlichkeit von Höcke und Co. und den Neonazis in der AfD.
Indra Ghosh, Sie sind wie in diese Welle, Sie haben die Welle gesurft, war mein Eindruck, weil auf einmal habe ich Sie in den Nachrichten gehört, ich habe Sie in den Tagesthemen, in der Tagesschau, ich weiß nicht, für mein Empfinden waren Sie überall, von den Boulevardmedien bis zum Fernsehen, alle Zeitungsorgane dazwischen. Sie sind die Welle mitgesurft, oder?
Ja, es war sicherlich auch ein gewisses Maß an Überraschung und am Anfang natürlich auch ein bisschen Überforderung dabei, weil ich hatte ja überhaupt keine Erfahrung im Umgang mit Presse. Mhm. Aber ich habe mir dann auch gesagt, okay, wenn das war eigentlich das Ziel. Das Ziel war, diese Petition groß zu machen. So, und wenn das jetzt soweit ist, dann gehst du auch ins Fernsehen, natürlich. Das gehört dazu. Ne? Also ich möchte ja für dieses Anliegen werben. Und ich denke vielleicht noch mal ganz kurz zur Korrektivrecherche. Da kam einiges zusammen. Also da kam, weil sag mal, der Begriff Remigration, das Konzept dahinter, das ist ja alles
Können wir über Deportation sprechen? Ich finde Remigration so entsetzlich euphemistisch.
Das war ja alles schon, veröffentlicht. Es gibt das Buch von Björn Höcke, Niemals durch den zweiten Fluss, die Gespräche mit ihm. Es gibt den Herrn Sellner, der das ganz offen vertritt. Aber in dieser Veranstaltung in Potsdam, unweit des Wannsees, da hat sich all dies nochmal verdichtet. Und das hat Korrektiv wirklich sehr, sehr gut aufgearbeitet. Ich weiß nicht, ob Sie das Theaterstück des Berliner Ensembles gesehen haben. Das macht es nochmal sehr deutlich und beklemmend klar, was da eigentlich gefordert war. Und ich glaube, das hat die Leute angefasst. Da haben sie gesagt, so bis hierhin und nicht weiter. Das wollen wir nicht.
Am 1. Februar haben Sie in Berlin die Petition übergeben. Ich habe die Zahl irgendwo stehen. Wissen Sie sie?
1,664, glaube ich. Ich weiß.
1.667.440 Unterschriften bis dahin. Die Petition läuft weiter. Jetzt stehen Sie bei kurz vor 1,7.
Ja, es fehlen noch 1.000 Stimmen in etwa.
Fehlen noch 1.000 Stimmen. Also, wenn noch jemand unterschreiben möchte, wehrhafte Demokratie Höcke stoppen, heißt die Petition. Vor Ort waren PolitikerInnen von Bündnis 90 Grünen, SPD, Linke und ein Referent der CDU. Waren Sie glücklich da am Brandenburger Tor?
Glücklich ist vielleicht der falsche Ausdruck. Also ich war zum einen zunächst mal froh, dass mit Ausnahme der FDP alle demokratischen Fraktionen bei der Übergabe präsent waren, weil ich finde, das ist ganz, ganz wichtig, dass die demokratischen Parteien jetzt zusammenstehen und wirklich zusammen gegen die AfD etwas unternehmen. Das ist noch zu wenig der Fall. Das habe ich auch in den Diskussionen danach, nach der Übergabe mit einzelnen Politikerinnen und Politikern gemerkt. Jetzt war gerade das Mikro wieder nicht. Von daher war ich darüber erleichtert. Ich hatte mir keine Illusionen gemacht. Ich bin jetzt nicht dahin gefahren und habe gedacht, so, jetzt überreichst du die Petition und übermorgen ist das Thema im Bundestag. Na, das war schon klar, dass das nicht passiert. Also ich habe ja auch gemerkt, wie viel Skepsis mir in der Terminanbahnung begegnet wurde. Und vor allen Dingen wurde mir auch immer gesagt, ja, warum hast du das nicht als Bundestagspetition gespart?
Genau, da müssen wir unbedingt drauf eingehen. Machen wir als Extrapunkt. Also erstmal, wie die Übergabe war?
Die war sehr interessant natürlich. Also es war schön, zum Beispiel Herr Bartsch ist ja einer der Befürworter für die Grundrechtsverwirkung. Der war da sehr positiv. Andere Leute, wie zum Beispiel die Frau Hasselmann ist eher skeptisch, also sie hält das nicht für das richtige Mittel. Und von daher, das waren ganz gemischte Reaktionen. Was schön war, ist, dass es in der Presse war, ne? Und dass es wahrgenommen wurde. Das ist schon mal sehr viel wert.
Die Kritik, die aus dem politischen Berlin kam, war, dass es eine Petition von Campact ist. Campact kennen viele Menschen aber auch nicht. Deswegen ganz kurz, das ist ein Verein, der Kampagnen organisiert nach eigenen Ausgaben. Angaben, also haben Sie 3 Millionen, ich bin ein bisschen irritiert wegen des Mikros und der Zeichen, die da hinten kommen. Campact sagt, dass Sie 3 Millionen Mitglieder haben. Aber das ist natürlich eine NGO, das läuft neben den Parteien, neben dem politischen Berlin. Und deswegen die Kritik aus dem politischen Berlin. Was hätten die lieber gehabt?
Die hätten lieber gehabt, dass die Petition auf dem Bundestagsportal für E-Petitionen eingestellt wird. Es gibt ein offizielles Verfahren, um Petitionen an den Bundestag zu stellen. Ne? Da kann man seine Petition auch elektronisch einreichen oder auch handschriftlich, das geht auch. Und dann geht es dort zunächst mal ins Portal. Und dann kann darüber man dort unterschreiben. Das habe ich ganz bewusst nicht getan. Also wenn ich damals schon sehr gut vernetzt gewesen wäre und das irgendwie wahrscheinlich in sozialen Medien hätte bewerben können, dann wäre das ein Weg gewesen. Aber da das nicht der Fall war, war es mir wichtig, Unterstützung zu erfahren. Die habe ich bei React erfahren. Ich glaube, das war Ende November, einen Anruf bekommen, habe gesagt, ja, da wurde mir gesagt, ja, wir haben diese Petition gesehen, den Weg kannten wir nicht und wir würden das gerne mal an einem Testverteiler ausprobieren, wie viel Zustimmung diese Petition bekommt. Und da ging dann das erste Mal die Zahl hoch.
Ne? Das muss man vielleicht auch erst noch erklären, für alle, die da jetzt nicht so zu Hause sind. Also es gibt diesen Verein Campact, mit den 3 Millionen Mitgliedern, die fahren ganz gezielt Kampagnen. Die überlegen sich, welche Themen wollen wir voranbringen und da machen sie gezielt Kampagnen. Und irgendwann haben sie gemerkt, die sind jetzt genau 20 Jahre alt, irgendwann haben sie gemerkt, dass auch Menschen kleine Anliegen haben. Das Dach in der Turnhalle tropft oder da wollen Windräder hin oder Windräder nicht hin oder wie auch immer. Und dann haben sie ein Portal geschaffen, das heißt WeAct, also wir handeln, wo jeder und jede eine Petition unter diesem großen Dach starten kann. Aber das kann dann, am Anfang hat ihre Petition ja auch nur 27 Unterschriften gehabt und das irgendwie 3 Wochen lang, ging das ja nicht so richtig voran mit der Petition. Da kann das einfach jeder machen. Und dann ist aber Campbell gekommen und darauf aufmerksam geworden. Und dann irgendwann im Januar hatten sie dann auch die große Kampagnen-Power bekommen, dass es eben an 3 Millionen ausgespielt wird. Das heißt, dieses Instrument, was der Bundestag geschaffen hat, was ja auch zeigt, dass wir tatsächlich in einer Demokratie sind, dass es Instrumente gibt, wenn es ein Quorum gibt bei diesen E-Petitionen, dann muss der Bundestag sich damit befassen. Ich kann ja verstehen, dass Sie sagen, das gibt es
ja,
doch.
Ja, der Bundestag jetzt nicht. Das ist zunächst mal der Petitionsausschuss. Dann werden Sie geladen. Sie dürfen dann zunächst mal 5 Minuten Ihr Anliegen darstellen und dann gibt es eine Fragestunde. Ne?
Genau.
Also interessanterweise.
Aber immerhin gibt es das. Ich will sagen, wir haben, also für mich ist das auch immer wieder erstaunlich, wie viele Möglichkeiten wir haben und wird so pauschal gesagt, man kann ja doch nichts machen. Das stimmt ja gar nicht. Aber Sie haben erstmal, weil Sie halt Sie waren in Düsseldorf mit Ihren beruflichen und familiären und freundlichen Kontakten, hätten Sie nie das Quorum aufgebracht, dass die E-Petition erfolgreich gewesen ist. Das heißt, Sie haben diese NGO gebraucht.
Genau, ich habe die gebraucht, richtig. Aber es ist ja auch so, dass in Folge der WEAC-Petition ist ja eine Bundestags-E-Petition gestartet worden, gleichen Inhaltes. Und die hat das Quorum von 50.000 Stimmen bei weitem nicht erreicht. Sie hat 6.000 Stimmen bekommen.
Das ist eine Frage von Aufmerksamkeit.
Ja, absolut.
Ne? Und man muss diese Aufmerksamkeit eben schaffen.
Ja.
Kommen wir noch mal juristisch zu der Petition. Herr Herbert Prantl, Sie haben die Petition ins Spiel, also Sie haben nicht die Petition, Sie haben den Artikel 18 ins Spiel gebracht. Haben Sie wirklich die Hoffnung, dass das durchkommt, dieses Verfahren mit Björn Höcke, dass das juristisch erfolgreich ist?
Sage ich mal was ganz Keckes. Ich glaube, es ist nicht so schwer, den Antrag zu stellen. Und der Antrag muss gestellt werden beim Bundesverfassungsgericht. Den können jetzt nicht 1 oder 2 Millionen Petitionsunterschriftleistende stellen. Den muss die Bundesregierung, der Bundestag oder eine Landesregierung stellen. Ich habe mir wirklich erhofft, dass eine Landesregierung nach dieser machtvollen Demonstration bereit ist, diesen Antrag zu stellen. Ich halte den Antrag nicht für sonderlich kompliziert. In Dragosch hat er schon darauf hingewiesen, man muss da nicht wie beim Oberverwaltungsgericht in Münster hunderte von Metern Akten studieren. Man muss einfach nur das Buch lesen von diesem Neonazi Höcke. Dann weiß man, wie ihr mit den Grundrechten umgeht, was er alles vorhat an Unverschämtheiten, am Wegräumen und am Abräumen des Artikels 1 Grundgesetz. Es ist eigentlich wirklich nicht schwer, diesen Antrag zu schreiben. Es muss sich bloß jemand der Antragsberechtigten trauen. Jetzt haben wir Mitte April. Ich weiß nicht, ob auch wenn das Bundesverfassungsgericht ganz schnell agieren würde, ob es tatsächlich diesen Antrag noch behandeln würde. Aber es wäre schon ein großes Signal, wenn der Antrag gestellt wird und das Bundesverfassungsgericht sagt, wir bescheiden diesen Antrag. Es geht zwar nicht bis Anfang September, aber wir werden darüber entscheiden. Und wir werden darüber entscheiden, ob diesen Björn Höcke und anderen die Grundrechte und die Wählbarkeit entzogen wird. Dann wird sich nämlich womöglich der Wähler überlegen, wählen wir diesen Mann, dem vielleicht das Bundesverfassungsgericht ein paar Monate nach der Wahl für nicht mehr wählbar erklärt und er deswegen ausscheiden muss. Ich finde, das wäre ein ganz spektakuläres Signal und eines, das tatsächlich Einfluss haben würde auf den weiteren Gang der Dinge. Wissen Sie, mir kommt mal manchmal das, was hier geschieht, vor wie das schöne Stück vom Max Frisch über Biedermann und die Brandstifter. Da geht es um jemanden, den Biedermann, der liest davon, dass es Brandstifter gibt
Und dann klingeln die Leute bei Ihnen, bei ihm und wollen aufgenommen werden. Und der Mann schreitet nicht ein, als die Brandstifter Benzinfässer auf dem Dachboden stapeln. Er behandelt sie wie Hausfreunde, lädt sie zum Abendessen ein, reicht ihnen am Schluss sogar noch die Zündhölzer, mit denen sie dann das Benzin anzünden und sein Haus in die Luft jagen. Und wenn ich mir dieses Stück überlege, dann denke ich mir, die Neuauflage dieses Stücks, das ungefähr so alt ist wie das Grundgesetz, die Neuauflage handelt nicht von irgendeinem Privathaus, sondern sie handelt vom Haus des Grundgesetzes. Sie handeln vom Haus der Demokratie und sie handeln, und es handelt von Brandstiftern wie Björn Höcke. Und jetzt bin ich bei der Politik. Bisher hat es die Politik geduldet, dass die AfD und ihre Brandstifter es sich im Haus der Demokratie bequem gemacht haben. Und sie dulden es bislang, dass Leute wie Björn Höcke ihre gefährlichen Hausregeln propagieren. Und wenn, wir haben es ja vorhin diskutiert, die Recherchen von Korrektiv, wenn die Brandstifter dort nur noch Menschen im Haus der Demokratie mit deutscher Abstammung wohnen lassen wollen und daher ankündigen, Migranten und geflüchtete Menschen aus dem Haus zu werfen, dann muss man wirklich dagegen einschreiten. Dann muss man, um es noch immer wieder zu sagen, den Artikel 18 anwenden und ihn nicht bloß ein bisschen erwähnen, sondern er steht im Grundgesetz, weil die Mütter und Väter des Grundgesetzes Sorge hatten, dass die Antidemokraten und neue Nazis wieder auftreten. Und wenn es so ist, dann muss man diesen Artikel anwenden, sonst muss man ihn streichen. Sowohl das Parteiverbot als auch dieser Artikel 18 sind nicht da zur Verschönerung der Maiandacht. Sie sind dafür da, dass man diese Dinge anwendet und dass man sich hier immer so außenrum drückt, halte ich für falsch und für gefährlich. Und ich habe gehofft und ich hoffe immer noch von der Initiative von Andra Gosch und von den Massendemonstrationen, dass die Politik, getragen von der Zivilgesellschaft, die Beißhemmung gegenüber den Leuten wie Björn Höcke verliert. Und dass man es sich zum Vorbild nimmt, wie fast zwei Millionen Menschen agieren und wie sie haben wollen, dass die Politik etwas unternimmt. Sie können es ja nicht selber machen. Sie können bloß die Forderung stellen, die Anregung stellen, diesen Artikel 18 anzuwenden. Und es ist, um es nochmal zu sagen, nicht so schrecklich schwer. Ich denke, es ist höchste Zeit dafür. Es ist Zeit dafür, den Brandstiftern das Handwerk, so gut es nur geht, zu verlegen. Und es wird natürlich nicht so sein, so sagt es die Politik immer wieder, dass wenn man dem Björn Höcke die Wählbarkeit aberkennt, dass damit der Neonazismus verschwindet. Aber er hält einen Schlag und man stellt symbolträchtig und wirksam dar, dass man sich die antidemokratischen und die rassistischen Dinge in dieser Demokratie nicht gefallen lässt.
An der Stelle würde ich denken, es gucken immer ganz viele Menschen auf die 30%, die AfD wählen könnten, wählen wollen, damit drohen, wie auch immer. Aber es gibt ja auch 70%, die das nicht wollen. Und da denke ich, wäre das einfach ein Zeichen zu sagen, okay, es gibt ein Instrument, wir wenden es an und hier ist eine Grenze und die darf nicht überschritten werden. Ich habe eben danach gefragt, welche juristischen Auswirkungen welche juristischen Aussichten das nach Ihrer Meinung hat. Herr Herbert Prantl, meine nächste Frage gewesen wäre, Indra Ghosh, was glauben Sie denn, ob der Antrag gestellt wird? Und das eine ist, ob es juristisch überhaupt Aussichten hat. Das andere ist, damit es juristisch Aussichten haben kann, muss der Bundestag oder Herr Herbert Prantl, Sie haben eben noch mehr Möglichkeiten gesagt, diesen Antrag stellen. Indra Ghosh, Sie bleiben im Kontakt mit den Menschen, wo Sie die Petition übergeben haben. Sie telefonieren mit den Büros von den Abgeordneten. Genau. Mhm. Und wie ist Ihr Eindruck? Wird dieser Antrag gestellt werden?
Mein Eindruck ist tatsächlich aktuell, dass er aktuell nicht gestellt wird. Aber ich glaube, das Bild wird sich oder kann sich ändern. Aufgrund zum einen Ich glaube, im Mai ist die Kommunalwahl in Thüringen. Da wird sicherlich eine Reaktion unter Umständen erfolgen. Und auch im Angesicht des Strafprozesses, der jetzt ja am 18. am Donnerstag in Halle beginnt gegen Björn Höcke, genau, wo er angeklagt ist, weil er mehrmals eine verbotene SA-Parole.
Genau. Also heute ist der 15. April, also für die, die den Podcast irgendwann hören. Wir nehmen das live auf am 15. April, das ist ein Montag. Als wir das Datum festgelegt haben, konnten wir nicht wissen, dass am 18. April in Halle Björn Höcke sich verantworten muss wegen Volksverhetzung. Und Ihr Eindruck ist, es wird noch ein bisschen abgewartet, ob sich damit das Problem vielleicht schon erledigt.
Beispielsweise, das ist jetzt keine Reaktion der Politik, das war auch in den Januartagen, da wurde ein Interview geführt im Deutschlandfunk mit Professor Möllers. Der hat damals das NPD-Verbotsverfahren begleitet und er wurde...
Ein Jurist?
Ein Jurist, ein Staatsrechtler. Mhm. Und er wurde gefragt, ich sag mal, das war ein 20-minütiges Interview und es ging 19 Minuten zunächst um das Parteiverbot. Und dann wurde er auch noch gefragt in Bezug auf den Artikel 18, was er denn von dieser Forderung halte, die diese Petition stellt. Und seine Antwort war, Höcke ist ja noch nie strafrechtlich relevant belangt worden. Das würde sicherlich anders aussehen, wenn das mal passieren würde. Und jetzt ist die Frage, was passiert in Halle? Was passiert zum einen in Halle in Bezug auf den Paragraph 86?
Mhm. Volksverhetzung?
Nee, das ist nicht Volksverhetzung, das ist Verwendung von Kennzeichen terroristischer Vereinigungen. Mhm. Und zum anderen wird es ein zweites Verfahren geben, wegen Volksverhetzung aufgrund eines Mordes im Ludwigshafen, wo er sich in volksverhetzender Weise geäußert hat. Und je nachdem, wie diese Verfahren ausgehen, ob sie nur mit einer Geldstrafe ausgehen oder ob sie wirklich mit einer Freiheitsstrafe ausgehen, denke ich mal, wird auch dort der Druck wachsen, per Artikel 18 dann gegen Höcke weiter vorzugehen.
Herbert Prantl, haben Sie diese Hoffnung auch, dass es sich, dass juristisch einfach so viel Druck entsteht, dass die Politik dann doch den Antrag stellt?
Die Hoffnung habe ich, ja.
Oh, das klingt noch nicht überzeugend.
Die Hoffnung habe ich. Ich habe es vorhin schon gesagt, es ist nicht so wahnsinnig kompliziert. Mhm. Ja. Es ist in der Sache, den Antrag zu stellen, den kann jeder bessere Jurist stellen. Es ist jedes Bundesland, jede Landesregierung kann diesen Antrag stellen. Und ich denke mir doch, es muss doch ein Bundesland dabei sein, das es wagt. Und auf dieses Wagnis, das gar nicht so groß ist, hoffe und vertraue ich immer noch. Und man sagt dann immer, ja, es ist ein Antrag gegen etwas. Es ist nicht nur ein Antrag gegen etwas. Es ist nicht nur der notwendige Antrag gegen einen Herrn Höcke. Es ist auch ein Antrag für etwas, nämlich ein Antrag für die Achtung der Menschenwürde, die von diesem Höcke und auf jeder zweiten Seite seines Buches missachtet wird. Und ich habe ehrlich gesagt bislang nicht verstanden, warum die Justiz, die Strafjustiz so zurückhaltend war und warum es der Staatsanwaltschaft nicht gelungen ist, diese Unverschämtheiten dieses Neonazis zur Anzeige zu bringen. Vielleicht, Indra Ghosh hat das ja schon gesagt, vielleicht klappt es diesmal und vielleicht ist es diesmal ein Urteil, das dann tatsächlich die Politiker anschiebt und endlich sie so weit bringt, das zu machen, was wir uns wünschen.
Bis hierhin, die Spinnen weben, der Löwe, habe ich am Anfang schon gesagt, ist noch nicht erlegt. Indra Ghosh, ich habe den Eindruck, Sie geben nicht auf.
Nein, nein, überhaupt nicht. Also, danke. Ich bin Physiker, also von daher bin ich es gewohnt, dicke Bretter zu bohren. Deshalb, nein, ich werde hier nicht aufhören, das ist mir ein sehr großes Anliegen. Und das ist auch etwas, was ich anderen Leuten entnommen habe, die auch mit Petitionen Erfahrung haben, die halt auch sagen, naja gut, übergibst die Petition und dann passiert erstmal nichts. Und da heißt es, Kontakte weiter knüpfen, weiter behalten, immer wieder nachfragen und irgendwann wird es vielleicht was. Und, und von daher, nein, ich höre hier nicht auf, ich mache weiter.
Sie arbeiten als Physiker in der ganzen Welt, auch in Asien, auch in Taiwan und viele Menschen sagen, ja, ich würde ja was tun, aber ach, ich habe so viel zu tun und dann sind so viele Sachen. Außerdem, ich bin so gestresst und ich bin so müde und so erschöpft. Und wir haben alle gute Gründe und wir haben alle viel zu tun. Oder viele haben dieses Gefühl von Erschöpfung und viele sagen dann, ich habe ja so viel zu tun. In Taiwan, die Menschen arbeiten ein Vielfaches mehr. Ihre Kollegen da arbeiten viel mehr in der Woche. Und trotzdem erleben sie, dass sie sich in einer ganz anderen Weise für ihre Demokratie einsetzen. Warum? Was sagen die Kollegen und Kolleginnen in Taiwan?
Die haben eine unheimliche Wertschätzung der Demokratie gegenüber. Aber man muss wissen, Taiwan ist noch nicht lange eine Demokratie. Das ging erst in den 90ern los, dass da Wahlen stattfanden. Und in Taiwan ist es gerade so, dass die Jüngeren sehr, sehr sich für die Demokratie einsetzen. Natürlich auch im Kontrast zu der großen Bedrohung im Westen, sprich die Volksrepublik. Ne? Und ich habe mal einer Freundin dort die Frage gestellt, ein bisschen provokant. Hier in Deutschland wird oft gesagt, naja, Demokratie heißt lange Entscheidungswege, Konsensfindung. In China geht das doch alles ganz schnell. Da sagt dann das Zentralkomitee, wir machen es so und dann passiert es so. Und da hat sie mir gesagt, das ist mir egal. Lieber einen langen einen langen, schwierigen Weg in der Konsensfindung, das ist mir tausendmal lieber als ein autokratischer Weg. Und das ist eine Meinung, die, glaube ich, hier in Deutschland nicht von allen geteilt wird. Da gibt es mehr und mehr Leute, die sagen, okay, lieber mal die starke Hand. Und das kann ich, also das ist überhaupt nicht. In Taiwan ist es genau das Gegenteil. Sehr große Wertschätzung und auch ein Stolz dieser Staatsform gegenüber.
Vielleicht können wir davon ja was mitnehmen aus diesem Podcast. Am Ende zwei Fragen. Also eine Frage an Sie beide, die wir dann, es wird ja hoffentlich eine ganze Staffel, die ich dann immer allen Menschen Fragen stelle. Wir machen das, um zu verstehen, wie Zusammenhalten funktioniert. Indra Ghosh, aus Ihrer Erfahrung aus den letzten Monaten, welchen Spinnweben-Hack, also Neudeutsch für Tipp, einfach ein Lifehack, welchen Spinnweben-Hack geben Sie uns mit, wie Zusammenhalten geht?
Zunächst mal keine Angst vor der eigenen Position. Ne? Also das finde ich ganz wichtig. Das ging mir ja auch so. Ich habe diesen Artikel gesehen und habe gedacht, ja, das finde ich wichtig. Und ich finde auch wichtig, dass etwas passiert. Hier kann ich mich einbringen. Das ist genau etwas, was mir liegt, dieses Petitionsverfahren einzuleiten und da dran zu bleiben. Eigene Stärken sehen. Und dann kommt auch die Selbstwirksamkeit. Und was natürlich auch immer hilft, gute Freunde. Diskussionen.
Also sich selbst gut kennen, die eigenen Stärken einbinden und dann mit Freunden darüber reden. Herbert Prantl, was ist Ihr Spinnweben-Hack, wenn es ums Zusammenhalten geht? Wie geht Zusammenhalten?
Ich denke, Zusammenhalten beginnt damit, dass man sich was traut, dass man rausgeht, dass man den Mund aufmacht, dass man widerspricht den Leuten, die populistische, rechtspopulistische radikale Ansichten äußern, dass man sagt und auch lebt, dass Demokratie was Anstrengendes ist und dass zur Demokratie das Zuhören gehört und das Widersprechen. Das Widersprechen ist sehr wichtig. Widersprechen dann, wenn es gegen die Menschenwürde geht. Darum geht es mir heute immer wieder, wenn es gegen die Grundrechte geht, die von den Leuten wie dem Höcke immer wieder in Frage gestellt, missachtet und weggeräumt werden. Sich einfach Demokrat sein trauen. Und zur Demokratie gehört es tatsächlich, den Mund aufzumachen und ab und zu, nicht immer, aber ab und zu laut zu sein und gegebenenfalls auch mal auf den Tisch zu hauen und zu sagen, nein, das geht jetzt zu weit. Und ja, und manchmal kann man dann auch, vielleicht ohne dass man dieses Wort im Kopf hat, zum Vorbild werden. Und was Indra Ghosh gemacht hat und macht, ist vorbildhaft. Und für mich, ich habe lange Zeit Schwierigkeiten gehabt mit dem Wort Vorbild, weil es immer so nach John F. Kennedy und Martin Luther King und Mutter Teresa klingt. Dass einem sozusagen die Güte und das Gutsein aus den Knopflöchern springt. Aber Vorbild ist für mich etwas ganz Simples, dass man im gegebenen Augenblick das Richtige und das Gebotene tut. Man muss nicht sozusagen ein guter Mensch von hinten bis vorne sein. Man muss im richtigen Augenblick sich das Richtige trauen. Und sich das hier getraut zu haben, diese Demonstrationen ins Leben zu rufen, die Menschen dazu zu veranlassen, auf die Straße zu gehen, das ist was Vorbildhaftes für die Demokratie, nicht bloß heute, sondern auch für die Zukunft.
Vielen Dank. Vielen Dank, Professor Prantl. Vielen Dank, Indra Ghosh. Heute haben wir im Podcast Zusammenhalten Spinnweben und Löwenzähmen ihre gemeinsame Erfolgsgeschichte erzählt. Denn das gehört für mich auch dazu. Das ist so ein Spiel mit verteilten Rollen. Es braucht jemand, der seine Expertise zur Verfügung steht, und es braucht jemand, der es aufgreift. Und zusammen haben sie 1,6 Millionen andere Spinnen inspiriert, ein Verfahren gegen den Faschisten Björn Höcke zu fordern, damit dieser seine Grundrechte verliert. Ich hoffe, diese Geschichte ermutigt Sie, die Sie heute hier ins Domforum gekommen sind, und Sie alle, die den Podcast anhören. Spinnen wir gemeinsam gut weiter, dann erledigen wir auch die Löwen. Vielen Dank. Danke.